Thema Heimat, wie viel Heimat braucht der Mensch. Und ich bin damit draufgesprungen und habe dann mal so zwischendrin gedacht, naja, eigentlich ein bisschen abgegrast, das Thema. Ob das jemand vom Ofen hervorlocken wird, ich weiß es nicht. Und bin richtig heilfroh, dass ihr hier seid heute Abend. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr hier seid, weil euch das Thema auch interessiert. Und wir gemeinsam ein wenig darüber nachdenken können, Heimat oder eben auch wie viel Heimat braucht der Mensch? Genau, ich habe gedacht, es ist auch ein aktuelles Thema, wenn man so ein bisschen die Weltlage sich anschaut. Es gab wohl kaum mal so viele Menschen, die auf der Flucht sind, wie zu unserer Zeit. Man spricht von 50 Millionen Menschen auf der Wanderung, auf der Flucht, irgendwo auch in irgendwelchen Lagern untergebracht und so weiter. Also da ist ein Riesending in Bewegung auf dieser Welt. Viele Menschen, die ihre Heimat, ihr Land, ihr Zuhause verlassen möchten, mussten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da ist natürlich das Thema Heimat schon ein sehr großes Thema. Ich habe gedacht, solange man immer feinbrav da lebt, wo man geboren wurde, wo man zur Schule ging, wo man sein Elternhaus hat und das gleiche Dorf, die gleiche Stadt, ein paar Straßen weiter nur gezogen ist und am Ende da auch sterben wird, ist es vielleicht ein Thema, mit dem man sich nicht so viel beschäftigt. Ich denke, erst in der Fremde wird das Thema Heimat aktuell und riesengroß. Erst in der Fremde, und vielleicht kommen wir nachher nochmal auf diesen Gedanken zurück, erst in der Fremde wird das Thema Heimat riesengroß. Weiß man eigentlich erst so richtig, was Heimat ist. Solange man sie hat und immer da bleibt und da lebt, weiß man eigentlich gar nicht so ganz genau, was man hat. Und manchmal schätzt man diesen Schatz dann auch nicht kostbar genug. Aber diese Flüchtlingswellen gibt es ja nicht nur heute, sondern Deutschland selber hat das ja auch stark erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg oder beim Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 sind ja Massen von deutschstämmigen Leuten aus den Ostgebieten hier in den Westen gezogen. Ob jetzt Ostpreußen, Königsberg und so weiter. Oder denken wir an das Sudetenland, Schlesien. Es waren Millionen von Menschen, die einfach ihre Heimat dort verlassen haben und sich dann westwärts bewegt haben und sich hier angesiedelt haben. In Coburg gibt es ja jede Menge Straßen, die Sudetenstraße, Ostpreußenstraße, Schlesierstraße und so weiter heißen. Also auch da gibt es in unserem Volk ganz viele Menschen, die schon ein bisschen wissen, worum es geht, wenn man von Heimat spricht. Und ich habe so ein bisschen mal im Internet geguckt, da gibt es eine endlose Zahl an Zitaten, wo Menschen ausdrücken, was für sie Heimat ist. Und ich habe gedacht, also ich könnte den ganzen Abend mit füllen, mache es aber nicht, weil Otto Bismarck so bekannt ist und was er sagt, muss ja irgendwie stimmen. Oder sagte, er meinte, wie schön es ist, eine Heimat zu haben. Und eine Heimat, mit der man durch Geburt, Erinnerung und Liebe verwachsen ist. Das ist also ein ganz hohes Gut. Es ist etwas Wunderschönes, eine Heimat zu haben. Und heutzutage dürfen wir Deutschen da wieder drüber reden. Über Vaterliebe, über Heimat. Jahrzehntelang waren wir immer ein bisschen verdächtig, wenn wir davon sprachen, in den Jahrzehnten nach dem verlorenen Krieg. Oder Erika Mann, die Fremde ist herrlich, solange es eine Heimat gibt, die wartet. Viele unter uns reisen gerne durch die ganze Welt, verbringen mal auch ein Jahr in dem Land, ein anderes Jahr in einem anderen Land. Diese fremden Länder sind deswegen faszinierend, weil man eigentlich einen Standpunkt hat, nämlich eine Heimat, wo man dann wieder hin zurückkehren kann, zurückfliegen kann. Ohne diese Heimat hätte auch die Fremde nicht mehr die Faszination. Hermann Hesse, meine Heimat ist klein, geht von Ort zu Ort, nimmt mein Herz mit sich fort, gibt mir Weh, gibt mir Ruh, meine Heimat bist du. Ich bin einer der Glücklichen, aber auch deswegen sehr verantwortungsvoll belasteten Ehemänner, deren Frau auf die Frage, was ist deine Heimat, antwortet, du bist meine Heimat und wo du hingehst und bist, da bin ich zu Hause. Wow. Aber auch ein bisschen Stress ist auch, ne? Die Heimat für die eigene Frau zu sein, da muss man sich schon ordentlich benehmen, ne? Und auch ein bisschen was bieten. Aber so hat sie gesagt, ne? So als Pastorenfamilie zieht man ja doch auch mehrmals um. Also ich schon aus Norddeutschland, dann Württemberg, dann hier irgendwo, dann mal Südbaden, dann wieder hier und wer weiß wohin noch immer. Und dann ist es lokal nicht immer so gut festmachbar. Geografisch oder Dorf und Stadt, das ist meine Heimat, da geht mir das Herz auf, sondern dann verlagert sich das vielleicht doch stärker Richtung Familie, Richtung Personen, Menschen, mit denen man Heimat, und das heißt ja ein Stück Geborgenheit, ein Stück Annahme, verbindet. Heimat, das ist so ein Zauberbegriff. Wenn ich so die Augen schließe und so ein bisschen zurückdenke, dann denke ich schon so ein bisschen, wo ich herkomme. Das wird immer schwächer in meiner Erinnerung. Und wenn ich dahin fahre, wird die Enttäuschung auch immer ein Stück größer, dass es gar nicht mehr so ist. Ähnlich wie die Leute aus Ostpreußen, wenn sie da mal hingehen und gucken, wo sie herkommen, die Enttäuschung recht groß ist. Und den Sudetendeutschen geht es ja auch so, wenn sie mal da in die Tschechei reisen. Aber wenn ich so die Augen zumache, dann sind es Getreidefelder im Norddeutschland und Birkenbäume und irgendwo ein Wind, der da durchgeht. Ich rieche den Eintopf, den Erbseneintopf meiner Mutter und ich spüre noch den Schoß meiner Oma. Da habe ich meinen Kopf mal reingelegt und sie hat mir den Rücken gekratzt. Ich mochte das gerne. Gefällt mir bis heute noch, wenn meine Frau das macht. Aber das verbinde ich stark mit Heimat, so im Sommer barfuß über die heißen Straßen und durch den Mullersand oder Bachwanderungen. Das sind für mich so Düfte, Menschen, Erinnerungen, Situationen. Auch ein gewisser Ritus war für mich sehr wichtig. Samstags, so zwischen 12 und 3 Uhr war der Hof, der Bauernhof gefegt und gerecht alles. Es war alles fertig. Dann kam einmal in der Woche der Bäcker rum damals, hat die besten Brötchen der Welt mitgebracht und wir saßen so um 3, 3:30 am Küchentisch, haben uns des Lebens gefreut, Brötchen gegessen, abends wurden die Kühe noch gefüttert und dann kam der Sonntag. Vielleicht war es auch gar nicht so schön, aber es ist so im Kopf eines Erwachsenen, wenn er zurückdenkt an seine Kindheit. Ihr habt eure ganz eigenen Düfte, Erinnerungen und Bilder, wenn ihr an Heimat denkt, oder es ein wenig beschreiben möchtet. Der Mensch braucht ein Plätzchen und wer ist noch so klein, von dem er sagen kann, sieh hier, das ist mein. Hier lebe ich, hier lieb ich, hier ruhe ich aus. Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause. Ein paar Schlagworte. Wir wollen den Worten nicht intensiv nachgehen, aber was man so aufsammeln kann, Heimat, was ist das? Es ist nur ein magisches Wort, das Sehnsüchte in uns weckt, die niemals erfüllt werden können, aber wichtig sind zum Leben, zum Weiterleben, zum Überwinden mancher Hindernisse. Ein geografischer Ort, eine Person, ein Buch, ein Geruch, die Kindheit, das Reich der Erinnerung. Ist es in mir die Heimat oder ist sie um mich herum? Manche unterscheiden zwischen Zuhause. Das ist da, wo ich wohne, aber nicht unbedingt ist es daheim. Das muss man manchmal erst schaffen und machen. Und auch Eltern tun gut daran, wenn sie aus ihrem Zuhause, aus dem vielleicht neu gebauten oder neu gekauften Haus, irgendwann ein Daheim machen. Das hat mit der Mutter ganz stark zu tun. Unsere Gesellschaft verbietet das zum Teil. Und es hat mit der Mutter ganz stark zu tun, auch mit dem Vater, logisch, wenn vorhanden, aber es ist ein Stück Mühe und ein Stück Fantasie und ein Stück Einsatz, auch aus einem Zuhause, ein Heim, ja, ein Stück Heimat zu schaffen. Da gehören vielleicht Abläufe, die sich wiederholen. Da gehört viel Liebe und viel Herz dazu und was auch immer so damit reinspielen mag. Dinge, die dann auch Kinder mitnehmen ins Leben, an die sie gerne zurückdenken und irgendwo merken, da sind meine Wurzeln, da bin ich geboren, da bin ich groß geworden Heimat, würde man sagen, Heimat ist da, wo ich angenommen bin und eben nicht fremd, ein Fremder. Heimat, da gehöre ich dazu. Vielleicht kann ich da sein, wie ich bin, man kennt mich. Da verstehe ich und werde verstanden. Auch die Sprache hat etwas mit Heimat zu tun. Der Humor hat etwas mit Heimat zu tun. Wenn du Witze erzählst und man versteht sie nie, dann kann es sein, dass du nicht zu Hause bist. Ich identifiziere mich damit. Ja, da bin ich daheim. Ja, also ich könnte jetzt noch vieles so zusammentragen. Es würde euch irgendwann langweilen, wenn es um Heimat geht, Heimatgefühle, Heimatorte und was jeder von uns so damit verbindet. Es ist ein bisschen armselig, vielleicht ein bisschen schade, wenn jemand gar keine Heimatgefühle hat, weil das ist ein wunderbarer Duft im Leben, eine wunderbare Würze. Und ich glaube, es ist auch etwas Gott Gegebenes, Heimatgefühle zu haben. Ich möchte ein wenig umschwenken im Thema, weil Heimat eben auch nochmal eine andere Dimension hat. Heimat hat auch eine geistige Dimension. Also wenn ich philosophische und andere Gedanken des Lebens habe und keiner versteht mich, mit niemandem kann ich es teilen, dann bin ich da nicht zu Hause. Das ist keine Heimat. Und es können auch Ideen sein und andere Sachen, geistige, aber auch geistliche Dinge, die wichtig sind, wenn es um Heimat geht, sich verstanden wissen, sich mitteilen können, fest verankert sein. Dieser Mann heißt Friedrich Nietzsche und ich habe einfach mal ein Negativbeispiel, danach kommt auch ein positives Beispiel, weil er selber hat sich viel mit Heimat beschäftigt und auch ein bekanntes Gedicht oder Lyrik drüber geschrieben. Er war aber in seinem Leben letztendlich jemand, der keine Heimat hatte. Und bei ihm ging es nicht um einen geografischen Ort oder um sein Elternhaus. Bei ihm ging es wirklich um ein sich gedanklich verstehen, ein geistig und geistlich glaubensmäßiges aufgefangen sein. Er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, wurde also im Glauben an Jesus Christus erzogen. Er kannte die Bibel und sein Vater war sogar Pfarrer. Bei der Konfirmation glaubte er von ganzem Herzen an den lebendigen Gott. Und dann kam irgendwo nach der Konfirmation die Zeit, ob das über die Schule geschah oder bei ihm der Entwicklungsprozess eben, dass er nicht mehr an Gott glauben konnte, nicht mehr an Gott glauben wollte. Ja, sogar über die Jahre seines philosophischen Daseins ein Kämpfer gegen Gott war. Von ihm kommt ja auch diese Aussage, darüber ging gestern der Jugendgottesdienst, da haben wir noch ein bisschen die Verkleidung, Gott ist tot. Ne? Also eine Aussage, die er geprägt hat. Und er war hier ein ganz konsequenter Denker und die Beseitigung in der Geistesgeschichte. Und kaum jemand hat so schmerzlich unter den Verlust Gottes, den Verlust Heimat gelitten wie er. Und das spürt man ein bisschen, wenn man sein Gedicht liest. Ich habe nur 2 Strophen, 3. Es heißt heimatlos, die Krähen schreien. Und sie ziehen schweren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Das Bild kenne ich aus Norddeutschland so super gut. Im November haben wir jetzt leider nicht. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt entflohen? Und vielleicht dieser bekannteste Satz von ihm, die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Und damit drückt er eigentlich aus, dass er den Glauben an Gott verloren hat. Er würde sagen, dass er sogar Gott verloren hat, weil dieser Gott ja nun tot ist. Aber dieses Gott verlieren und den Glauben an Gott verlieren und von Gott getrennt zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, das beschreibt er hier nicht wunderschön mit Sonnenuntergang und herrlichen Vögeln und Blumen, sondern eben wie hier Schnee, Kälte, Heimatlosigkeit, es hat sich ihm keine Alternative geboten. Ein Ausdruck für Menschen, die sich vielleicht in dieser Welt versuchen, eine Heimat zu schaffen. Sie bauen Häuser, sie gründen Familien, sie haben ihren Beruf, sie haben ihre Erfolge und Misserfolge, aber sie haben keine Heimat in Gott. Sie haben keine Geborgenheit in Gott. Sie haben nicht diesen letzten ewigen Zuflussort, der in allen Stürmen und Wechselfällen des Lebens Geborgenheit gibt. Dafür steht Friedrich Nietzsche. Und er steht für endlos oder unzählbar vielen Menschen in dieser Welt, aber auch in unserem Volk, die hinter sich geworfen haben, was ihnen von Gott kostbar geschenkt wurde. Und ich möchte uns einen zweiten Menschen vorstellen. Es gab kein aktuelleres Bild von ihm. Das ist der sogenannte Augustinus, letztendlich dann Bischof von Hippo, im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und bei ihm ist eigentlich die Biografie umgekehrt. Die erste Biografie spiegelt alle die wieder unter uns, die sagen, ey, früher hatte ich mal so einen festen Glauben an Jesus. Früher konnte ich alles glauben, was in der Bibel drinsteht. Und wenn ich im Gebet war, in der Stille war, war ich zu Hause. Und ich habe gemerkt, ich war am Nabel der Welt, am Nabel des Lebens, am Herzen des himmlischen Vaters. Das ist Nietzsche. Und haben es dann um sich geworfen. Und billig verkauft durch Sünde, durch Schuld, durch Wege, die Gott nicht gefallen. Und der Riss wurde immer größer und immer größer. Augustinus steht für die unter uns, die vielleicht noch nie irgendwo groß was mit Jesus zu tun hatten, aber eine tiefe Sehnsucht haben und auf der Suche sind nach etwas, was mehr ist als das, was man kaufen kann und was man selber machen kann. Augustinus wuchs in Nordafrika auf und hatte eine reiche Familie. Er konnte sich alles leisten. Er studierte Philosophie, hang verschiedenen Sekten an. Er war ein Lebemann, hier mal eine Frau, da mal eine Frau. Und man sagte, wenn er durch die Straße lief, jemand Papa rief, er sich immer ängstlich umguckte. Weil es hätte er irgendwie, was weiß ich, vielleicht hat er es nie mitbekommen. Aber so einer war Augustinus und er war letztendlich, so sagt er, getrieben von der Sehnsucht nach Leben. Getrieben von der Sehnsucht nach Erfüllung, nach Geborgenheit, nach einem tiefen Frieden. Und je mehr er trieb, je mehr er ausprobierte, desto größer wurde der Frust, weil es wieder nicht zu diesem Frieden kam, zu dieser Erfüllung kam, die er sich von dem Leben wünschte. Und dann kam eben dieser Augenblick in Mailand, wo er sich bekehrte, wo Gott zu ihm sprach und wo er sich in einer persönlichen Entscheidung und Hingabe an Jesus Christus wandte und neues Leben empfing. Auf einmal hatte er die Quelle des Lebens außerhalb und die Quelle des Lebens in sich selbst, der Geist Gottes, der ihm Zufriedenheit gab, der ihm Geborgenheit schenkte und ein erfülltes Leben. Und dieser Augustinus sagte diesen bekannten Satz, den könnt ihr wahrscheinlich alle in- und auswendig, weil der oft gerne zitiert wird, aber ich finde ihn wunderbar, diesen Satz, weil er gerade das ausdrückt und auch das ausdrückt, was Heimat im Letzten schafft und ausmacht, über das, was wir selber machen können, hinaus. Er sagt zu Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist genau das, was er erlebt hat. Diese Unruhe im Herzen, diese Angst, irgendwas zu verpassen. Diese Angst, zu kurz zu kommen. Diese unruhige Suche und dieses Streben, alles mitnehmen zu müssen, um irgendwann sagen zu können, und jetzt bin ich zufrieden und jetzt bin ich erfüllt und jetzt bin ich geborgen, es komme, was da will, ich habe es geschafft und erreicht. Ich habe das Leben. Und das hat er gelebt und gesucht. Und als er aber dann Jesus fand, die Quelle des Lebens, als er das Leben im lebendigen Gott fand, in einer persönlichen Beziehung, in einer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott von Du zu Du, kein Abstraktum, keine Religion, keine Lehre nur, sondern Leben, als er das fand, da konnte er sagen, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist natürlich auch mein starker Wunsch für jeden, der hier ist, ne? und irgendwo diese Suche noch in sich hat. Die meisten von uns glauben an Jesus. Manchmal haben sie diese Ruhe nicht, vielleicht weil sie zu wenig Gemeinschaft mit Jesus haben, zu wenig Zeit im Gebet und in der Stille verbringen und zu sehr woanders die Dinge erwarten. Manche unter uns kennen Jesus nicht. Und da ist einfach mein großer Wunsch, diesen Schritt zu tun, ähnlich wie Augustinus, diesen Schritt zu Gott hin. Diesen Schritt zu sagen, jetzt will ich nicht mehr 20 Götter haben, von denen ich das Leben erwarte, sondern ich will ganz einseitig sein, so wie wenn man auch heiratet. Ich will nur noch einen Gott haben und die Entscheidung für einen Gott ist die Entscheidung gegen alle anderen Götter. Jesus Christus. Er soll die Quelle meines Lebens sein, die Quelle meiner Freude. Bei ihm will ich zu Hause sein und bei ihm kann ich zu Hause sein, denn von Gott her bin ich erschaffen. Und wenn ich nicht wieder bei Gott bin, werde ich nicht zur Erfüllung kommen, weil ich nicht zur Bestimmung komme, werde ich keinen Frieden haben und keine letzte Heimat. Ich habe einen Begriff in meiner Predigt, wie spät ist das eigentlich? Das ist mir so ein Schlüsselbegriff geworden. Ich wusste jetzt an der Stelle nicht mehr genau, wie ich weitermachen sollte. Dann habe das in der PowerPoint nochmal gelöscht, die ganzen Seiten da, und habe das da reingeschrieben, weil ich glaube, dass das letztendlich dahinter steckt, dass wir Menschen Heimweh haben. Oder wie es manche Theologen ausgedrückt haben, dass der Mensch krank ist vor Heimweh. Krank ist vor Heimweh. Also bei Kindern kennt man das ja noch. Schon alleine, wenn sie in Neuses an den Eichen auf dem Zeltlager sind, also manche Kinder muss man dann noch betüdeln und so, das ist auch okay so, dass sie irgendwo die 3 Tage überstehen, ne? Ohne dass sie dauerquaken und die Mama antanzen muss. Ne? Das gibt's. Sie haben Heimweh. Und Heimweh kann unheimlich wehtun, weil man sich völlig verlassen fühlt, weil man denkt, die ganze Welt um einen herum ist untergegangen und ich habe niemanden mehr, der mich kennt, versteht und lieb hat, wo ich Zuflucht nehmen kann. Bei Kindern wissen wir das. Kinder haben Heimweh und Heimweh tut weh. Und es ist die Sehnsucht nach Mama und Papa, nach zu Hause, weil man in der Fremde ist. Auch wir Erwachsenen kennen in gewissen Phasen Heimweh. Ich habe ja von meiner norddeutschen Heimat gesprochen. Es gab, da bin ich ja jetzt schon seit 1990 nicht mehr, also schon ein paar Jährchen her. Aber die ersten Jahre musste ich jedes Jahr im August da hochfahren, um die Getreidefelder zu sehen, als ehemaliger Bauer. Um den Wind da durchwehen zu sehen, den Duft zu haben, wenn das Getreide geerntet wird, musste ich jedes Jahr zusehen, dass ich im August da hochkam. Weil ich irgendwie, obwohl ich ja schon alles hatte, irgendwo eine Heimweh in mir drin hatte. Und dann war es gut. Heute ist das kein Thema mehr. Nicht, dass ihr denkt. Wir Erwachsenen kennen auch ein wenig Heimweh. Aber dieses Heimweh, was ich meine, ist das Heimweh nach dem lebendigen Gott, bei dem wir zu Hause sein können. Ist das Heimweh nach dem, der uns erschaffen hat. Die Bibel sagt, wir wurden erschaffen zum Ebenbild des lebendigen Gottes, also zum Gegenüber Gottes. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, diese ewige Liebe, diese Vollkommenheit. Und Gott sprach, es ist nicht gut, Gott sprach, lasst uns den Menschen machen. Und dann erschuf er ihn sich zum Bilde, um ihn hineinzunehmen in diese Gemeinschaft der Liebe. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft der Liebe, das ist die Ebenbildlichkeit und da kommen wir her. Auch wenn Papa mich gezeugt hat und Mama mich geboren hat und man das biologisch einigermaßen, was können wir schon erklären, aber einigermaßen erklären können, steht noch eine größere Aussage darüber, dass Gott dich erschaffen hat, dass Gott dich gewollt hat und dass man sogar sagen kann, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich komme von Gott her. Und deswegen, wenn ich nicht bei Gott bin, wenn ich nicht in Gemeinschaft mit Gott stehe, mit meinem Leben, wenn ich nicht diesen Frieden mit Gott habe, nicht diese Geborgenheit zu Gott habe, wenn Jesus nicht mein Herr und Erlöser ist, dann ist diese Gemeinschaft zerstört. Und ich bin krank an Heimweh. Auch wenn ich es vielleicht nicht weiß und es mir noch nie jemand genau erzählt hat, aber all die Suche nach Leben und nochmal steigern und nochmal steigern ist letztendlich Heimweh. Heimweh nach der Quelle meines Lebens, Heimweh nach dem lebendigen Gott und du wirst erst dort zur Ruhe kommen und du wirst erst dort aufatmen können und einen tiefen, tiefen Frieden haben, wenn du durch Jesus Christus in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehst. erst dann. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, man mag sie als Pastor ja kaum erwähnen. Ist so, als wenn man vom Mittagessen spricht, was jeden Tag kommt. Aber da schildert sich das ja, ne? Dieser sogenannte verlorene Sohn, von dem Jesus in Lukas Kapitel 15 erzählt, der sagt zu Papa und Vaterhaus, shit was drauf, lass mich in Ruhe, gib mir mein Erbe und tschüss. Und dann ist er wirklich weg und er meint, er findet dort das Leben. Aber er findet es nicht. Wir kennen die Geschichte, er endet bei den Schweinen und in dieser Not und da, wo er zur Besinnung kommt, schlägt er nicht um sich, sondern er schlägt in sich. Und dann kommt die Erinnerung, weil es Sehnsucht ist und weil es tief in ihm drinsteckt, die Erinnerung an seinen Vater und sagt, Mensch, bei meinem Vater hatte ich es besser. Vielleicht hat er jeden Abend vom Vaterhaus geträumt. Aber bei ihm ist es nicht nur bei der Erinnerung geblieben, sondern er hat eine Entscheidung getroffen. Ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Und der lief ihm mit offenen Armen entgegen. Und das ist Vaterhaus. Und das ist Heimat in den Armen des lebendigen Gottes, der dich erschaffen hat. Und der dich erlöst hat durch Jesus Christus, der dich mit durchbohrten Händen empfängt und sagt, endlich bist du zu Hause. Endlich bist du da, wo du hingehörst. In Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das hat dieser Sohn getan. Und dann war er zu Hause und er stand zu seinem Heimweh und hat die richtige Adresse gekannt und sich auf den Weg gemacht. Deswegen Heimweh im Tiefsten. Vielleicht hast du dieses Heimweh, nenne es Sehnsucht oder was auch immer. Vielleicht hast du dieses Heimweh in deinem Herzen. Und wenn du da satt wärst, musst du nichts mehr überfordern. Du musst deinen Partner nicht überfordern. Du musst deinen Beruf nicht überfordern. Du musst deine Familie nicht überfordern. Du musst auch die Gemeinde nicht überfordern. Du musst dann nichts mehr überfordern, weil du hast das Vaterhaus. Du gehörst zu Jesus. Du kommst als ein Beschenkter, der Frieden im Herzen hat und Leben hat von Gott. Als ein Beschenkter kommst du in die Gemeinschaft der Menschen. Als jemand, der sogar geben kann und nicht nur erwarten muss. Auf keinen Fall überfordern muss, weil er in Christus das Leben hat. Dieser Satz aus Prediger 3, Vers 11 bringt das ja zum Ausdruck, wo es in der Bibel heißt, von Gott her, auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Ich weiß nicht, wie du über den Menschen denkst, aus was sich der Mensch zusammensetzt. Manche sagen Geist, Seele, Leib. Oder jede Menge Biomasse und Genetik und so weiter. Viel Wasser und Zellstoff. Ich kenne mich da gar nicht aus. Entschuldigung. Aber irgendwo packt man das alles zusammenpackt und so. Das ist der Mensch. Und dann kommt noch irgendwie das Leben da rein. Das kann keiner ergründen, was es wirklich ist, dass das Herz dann schlägt. Die Bibel sagt, nein, da ist noch etwas mehr im Menschen drin. Und das kriegst du nicht weg. Nämlich, dass Gott, dein Schöpfer, Ewigkeit in dein Herz gelegt hat. Das heißt, Gott hat etwas in dein Herz gelegt, das eigentlich Verbindung sucht mit dem Ewigen und nur dort satt wird. Gott hat Ewigkeit in dein Herz gelegt, das heißt Ewigkeit, was sich durch nichts Vergängliches und nichts Irdisches stillen lassen kann, weil da zwei Welten aufeinander prallen, weil es eine ganz andere Materie ist. Und deswegen diese Sehnsucht, deswegen diese Unruhe und deswegen, je älter man wird, die Feststellung, nichts und niemand in dieser Welt kann mich endgültig zufriedenstellen. Du kannst erreichen, was du willst. Nichts und niemand in dieser Welt wird dich zufriedenstellen können, wird dir letzte Geborgenheit geben können, denn da ist was in dir drin, da kommen wir Menschen nicht ran. Das können wir nicht befriedigen. Wir überfordern uns nur. Der andere muss immer perfekt sein und ist doch nicht Gott. Da kommt nur Gott selbst rein. Diesen Hunger kann nur er selbst stillen. Der Ewige, dein Schöpfer, der A und O ist, Anfang und Ende, der auch dann noch ist, wenn diese Welt vergeht und der zu seinen Kindern dann sagt, kommt wieder zu mir zurück. Ich habe ein Vaterhaus und in diesem Vaterhaus habe ich Wohnungen für euch bereitet, so Jesus im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 2. Und diese große Einladung, dass wir an die richtige Quelle gehen, dass, wenn es noch nicht geschehen ist, wir endlich nach Hause kommen, wir endlich in die Gemeinschaft mit Gott einsteigen, dass wir uns von Jesus Christus annehmen lassen. Deswegen ist er in die Welt gekommen. Er hat den Himmel und das Vaterhaus zu uns gebracht und möchte, dass wir heute schon da zu Hause sind und heute schon aufatmen, weil er uns als seine Kinder annimmt, weil er uns unsere Schuld und Verfehlungen vergibt, weil er uns tiefen Frieden und Versöhnung bringt und schenken möchte. David sagte mal, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Er verbindet das so ganz toll. Heute schon Güte und Gnade, das ist typisch Gott. Und das darf ich erfahren, wenn ich zu ihm gehöre. Aber es kommt auch noch was, dieses für immer in seinem Haus, in seinem Vaterhaus bleiben zu dürfen. Irgendwann werden wir es mal sehen. Leibhaftig und den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Irgendwann werden wir ans Ziel kommen für alle Ewigkeit. Und das ist das Haus des Herrn, das er für die Seinen gebaut hat, wie immer das aussehen mag. Es ist ja eine Metapher auch in gewisser Weise, aber es ist Heimat. Und wie gesagt, wie Jesus schon in dem Zusammenhang sagte zu seinen Leuten, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um euch dort alles für euch vorzubereiten. Also, wenn ihr stirbt, wenn es zu Ende geht, dann gibt es dieses Vaterhaus in Ewigkeit, wie immer das aussehen mag. Philipperbrief schreibt Paulus, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr ist. Wenn du Gott gehörst, hast du eben zwei Staatsbürgerschaften. Einmal hier, wo du eingetragen bist, Coburg, Lichtenfels oder wo auch sonst. Aber du hast noch, das wird irgendwann vergehen, aber du hast noch eine Staatsbürgerschaft, da bist du eingeschrieben in das Einwohnerregister bei dem lebendigen Gott, bei Jesus Christus in der Ewigkeit. Und das hält und da ist mein Name eingeschrieben und niemand darf ihn löschen. Und daher konnte David auch getrost sein. Er konnte sagen, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Wie oft hängt gerade auch Heimat mit Vater und Mutter zusammen? Oder wie hängt Heimat auch mit Ehepartner zusammen oder mit lieben Menschen? Aber irgendwann verlassen sie mich oder ich verlasse sie. Das ist aber nicht Ende der Fahnenstange. Aber der Herr nimmt mich auf. Ich schließe mit einer Geschichte. Ein junger Mann reiste durch Polen, besuchte einen Rabbi, der für seine große Weisheit berühmt war. Dieser Rabbi lebte in einer bescheidenen Hütte, die nur aus einem einzigen Raum bestand, aber vielen Büchern, einen Tisch und einer Bank, sonst besaß er nichts. Der junge Mann fragte, sag Rabbi, wo sind deine Möbel? Wo sind denn deine? Fragte der Rabbi zurück. Meine? Fragte der junge Mann überrascht. Aber ich bin doch nur auf der Durchreise. Ich auch, antwortete der Rabbi. Ich auch. Auf der Durchreise zur ewigen Heimat beim lebendigen Gott. Wie viel Heimat braucht der Mensch? Nicht bescheiden sein. Keine falsche Demut. Du im Demut. Du brauchst eine wirklich richtige Heimat. Toll, wenn du ein Stück Heimat auf dieser Welt findest und es gestalten und einrichten darf, tu es. Wir sind ganz Menschen. Aber sei gewiss, diese Heimat wird dir nicht die letzte Befriedigung geben, sondern sogar auch hier und da Enttäuschungen und die Sehnsucht steigern nach einer Heimat, die du selber nicht erfüllen kannst und hier nicht findest. Nämlich die Heimat in Gott, der dir das Leben gegeben hat und der durch Jesus Christus auf dich wartet, der heute Abend zu dir sagt, komm endlich nach Hause. Amen.